an und für sich präsentiert «Impro for Business» – angewandte Improvisation im Berufsalltag. Der Podcast für dich, dein Team und deine Organisation.
Was wäre, wenn Zukunft gar nicht das Problem ist, sondern unsere Vorstellung davon? Da ist Corinne und zum ersten Mal habe ich zwei wundervolle Gästinnen bei mir. Zara Bläuler und Jeannie Schneider vom Think and Do Tank D-Syndrom. Hoi zusammen.
Hallo Corinne.
Hallo, schön dürfen wir da sein.
Ich habe die beiden eingeladen, um mit ihnen über das Thema zu reden, das die UNESCO zu der essentiellen Kompetenz vom 21. Jahrhundert erklärt hat. Futures Literacy. Zukunft gestalten, erzählen und denken. Wie schafft man das? Was sind Schwierigkeiten dabei? Wie können Firmen von dieser Kompetenz profitieren? Und wie hilft uns die angewandte Improvisation? Über das und noch mehr werden wir reden. Sara und Jeannie, bevor wir so richtig einsteigen, ist es Zeit für eine kleine Entweder-oder-Runde. Spontan entscheiden, nicht lange überlegen. Tönt gerne nacheinander antworten. Zuerst du, Sara, und dann du, Jeannie. Sind ihr ready?
Okay.
Jawohl.
Also, wir starten. Plan oder Flow?
Flow.
Flow.
Zukunft gestalten oder Zukunft passieren lassen?
Zukunft gestalten.
Same.
Science Fiction oder Merli?
Merli.
Auf jeden Fall Science Fiction.
KI als Gegnerin oder als Partnerin?
Gut, Partnerin.
Auch als Partnerin, aber nicht die gängige KI.
Okay, spannend. Das werde ich noch einmal nachfragen. Utopie oder Dystopie?
Ja, wir haben ja gelernt, dass Utopie und Dystopie manchmal fast das Gleiche ist, je nach Perspektive, aber ich sage Utopie.
Ich sage natürlich auch Utopie.
Und das Letzte, Zukunft denken oder fühlen?
Fühlen.
Würde ich auch sagen.
Wir haben euch schon ein bisschen jetzt kennengelernt und ich möchte, weil sich ja vorher das Futures Literacy Thema aufgebracht, was bedeutet denn Futures Literacy in euren Worten? Und warum ist sie in unserer Zeit so zentral?
Genau, also Futures Literacy ist eine Kompetenz und ich glaube, das ist schon mal der erste wichtige Unterschied, oder? Es gibt ja Know-how und Know-to. Also ich weiß zum Beispiel, von wann bis wann die Französische Revolution war. Das ist so Wissen und dann gibt es noch Können als Wissen. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Futures Literacy viel mehr eine Fähigkeit ist, wie so ein Wissen. Und das zeigt eigentlich auch die Vorstellung oder widerspiegelt die Vorstellung, dass man die Zukunft ja wie nicht kennen kann, aber man kann durch die Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen und wie so sich etwas vorzustellen, also auch mit Imagination, verschiedene Szenarien durchspielen und durch das Handlungsfähigkeit in der Gegenwart gewinnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Verknüpfung von, du kannst dir eigentlich verschiedene Zukunftsbilder vorstellen. Also du kannst auf eine Gegenwart, die sich verändert, eingehen und aus dem dann Schluss für dein Verhalten in der Gegenwart ziehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Fähigkeit erklärt. Und dort sieht man auch schon, wieso es so wichtig ist. Oder gerade in einer Situation, wo wir uns jetzt befinden, wo sich Sachen schnell verändern, wird es immer wichtiger, um sich proaktiv Gedanken machen über die Veränderung und sie nicht einfach passieren zu lassen, sondern ihr entgegenzuwirken oder ja, sich noch Sachen anzueignen oder Pläne zu machen, die das verhindern könnten oder auf das zuschaffen etc. Mhm.
Dort haben die ja vorher auch beide, wie aus der Pistole geschossen, gesagt, Zukunft gestalten. Erzählt doch noch, ihr seid beide als Partnerinnen beim D-Zentrum. Und was ist das Ziel vom D-Zentrum?
Ja, ich glaube, nur schon über ein Ziel reden ist irgendwie gar nicht das, was wir unbedingt machen. Ich glaube, wir haben wie alle zusammen in dem Sinn eine Vorstellung von, wie die digitale Transformation oder das, was man im Moment oft auch Digitalisierung nennt, könnte der Gesellschaft dienen. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das, was uns gemeinsam auch als Partnerinnen antreibt, dass wir überzeugt sind, dass die digitale Transformation, die ja passiert, die ist nicht aufhaltbar, dass die aber in einer Art und Weise kann passieren, dass sie uns als Gesellschaft, als auch demokratische Gesellschaft kann dienen kann. Und wir setzen uns eigentlich wie zusammen dafür ein, dass das irgendwie in eine Richtung kann gehen, wo wir als Gesellschaft davon profitieren können. Und ich glaube, wir haben nicht ein klassisches Zielbild, sondern auch da verschiedene Szenarien. Also wir versuchen auch da immer wieder in Szenarien zu denken. Weil, ja, das Ziel ist eigentlich immer sehr geradlinig und wir sind überzeugt, dass unsere Welt halt jetzt einfach nicht so funktioniert, sondern dass man sich auch immer wieder auf Veränderungen muss einstellen. Darum, ja, glaube ich, vielleicht haben wir eher ein gemeinsames Zielbild.
Jetzt, Gini, du hast ja vorher gesagt, eben Futures Literacy mehr als Fähigkeit statt das Wissen. Inwiefern unterscheidet sich Futures Literacy sonst noch von ja, vielleicht so klassischen Zukunftskompetenzen wie Trendanalyse, strategisches Denken?
Das ist eine gute Frage. Und zwar ist es so, dass eigentlich, oder Statistik, wenn man uns jetzt mal überlegt, was die Statistik macht, ist, eine Statistik tut Zahlen erheben, über wie gewisse Eigenschaften oder Beziehungen in der Vergangenheit gewesen sind. Also zum Beispiel, wenn der Hypothekarzins so und so viel höher geworden ist, dann sind die Mieten so und so viel höher geworden oder nicht. Und man versucht nachher eigentlich, diese Zahlen zu nehmen und in die Zukunft zu projizieren. Dann ist halt mega oft so, dass die Beziehungen sind halt wie, oder du nimmst halt die Beziehungen zwischen diesen Zahlen als Referenz. Und natürlich kannst du das Modell beliebig komplex machen. Nichtsdestotrotz tust du eigentlich Zahlen von der Vergangenheit brauchen, um die Zukunft vorherzusagen. Das ist jetzt mal so ganz lapidar gesagt. Und ich finde es mega eindrückliches Beispiel sehen wir gerade bei der Frage um erneuerbare Energien. Und wenn man dort zum Beispiel die Kosten vergleicht, was es würde kosten, dass alle Dächer Solarpanels haben, dann ist das natürlich um ein Vielfaches höher, wie wenn man sagt, okay, es ist eigentlich günstiger, um jetzt weiterhin eine fossile Energieinfrastruktur zu brauchen. Das ist aber nur so, wenn wir Zahlen aus der Vergangenheit vergleichen, weil wir halt die Infrastruktur von fossiler Energie schon so lange amortisiert haben, ist es günstiger. Wenn wir aber den Blick in die Zukunft werfen, dann sehen wir, dass eigentlich jeder Franken, jeden Tag, wo wir näher an den Erneuerbaren sind, zahlt sich um ein Vielfaches aus. Und ich glaube, dort sieht man so ein bisschen wie, dass eigentlich viele Trendprognosen oder vor allem auch Statistik wie so quasi versucht, die Zukunft mit der Vergangenheit als Referenz zu erklären. Und was wir eigentlich versuchen zu machen, ist, wir versuchen, in die Zukunft zu schauen und uns von der Zukunft wieder zurück in die Gegenwart zu bewegen. Das heisst, es gibt eigentlich gerade so eine Umkehrung von wie man so in so Trendprognosen über die Zukunft nachdenkt und wie wir über die Zukunft nachdenken. Also, oder wie man so im Futures Literacy etc. über die Zukunft nachdenkt. Und ich glaube, dort ist es halt einfach auch gerade essentiell, dass man in so einer eher zukunftsfokussierten Perspektive auch sagt, man tut viele Standpunkte einladen. Also man versucht möglichst viele verschiedene Stimmen einzuladen, um wie die Zukunft als Raum von verschiedenen Fenstern wie quasi hineinzuschauen. Und das ist eben auch nochmal, finde ich, ein methodischer Vorteil gegenüber einer Statistik, oder? Weil eine Statistik hat oft hat sehr fest eine Perspektive, oder? Du hast eine Forschungsfrage, die du nachgehst, du hast ein Weltbild, du hast ein Sample, das du anschaust. Klar, durch das hast du wissenschaftlich belastbarere Aussagen. Aber ich glaube, gerade wenn man sagt, okay, es ist auch eine Frage, wohin will man gehen, also auch die wertebasierte Aushandlung von wie sollte unsere Zukunft aussehen, braucht auch Vielstimmigkeit und so eine Methode kann das halt einfach auch einladen.
Mhm. Ist das auch das, was vielleicht gewissen Firmen und Teams auch schwierig macht, dass man mehr die Vergangenheit als Referenz nimmt, statt die Zukunft als Referenz und dann auch vielleicht eindimensional denkt?
Ja, also ich meine, was wir auch oft gehört, wenn wir Workshops machen mit Firmen, ist halt wie so, ja, ein bisschen aus dem rauskommen von, man macht es halt so, wie man es macht. Also machen wir es auch weiter so, wie man es macht. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, oder? Weil man lernt ja auch in einem Betrieb so Best Practices. Und je nachdem, was es für ein Betrieb ist und was es auch für vor was für Herausforderungen man steht, ist halt vielleicht das weiter wie bisher eigentlich einfach so ein bisschen eine Einbahnstrasse. Und ich glaube, dort dann auch das Auszuhandeln oder neue Orientierung, das ist halt extrem schwierig und es braucht auch mega viele Ressourcen. Also man muss sich dann auch irgendwie, man muss eine Strategie machen, die am besten auch von allen getragen wird, etc. Und das ist halt etwas, wo mega ressourcenintensiv ist.
Gibt es dann so einen typischen Fall, wo man als Firma so reintappen kann? Habt ihr das Beispiel? So ein Zukunftsfall?
Ich glaube, wenn man sich halt gerade so in einer unsicheren, unstetigen vielleicht Welt bewegt, wie wir jetzt im Moment drin leben, und man sich auf Prognosen halt verlässt, und sich die Kompetenz von einem vielleicht ein bisschen flexibleren Denken auch in einem Team oder in einer Organisation nicht aneignet, dann kann man halt extrem böse aufwachen, wenn dann mal etwas nicht so eintritt, wie man das ja, mit dem gerechnet hat. Und ich glaube, darum tut man wie gut daran, schon früher anfangen, den Muskel so zu trainieren und die Kompetenz zu stärken. Ich meine, die Pandemie ist irgendwie ein gutes Beispiel, oder? Ich glaube, dort sind wir alle am Morgen aufgewacht und haben gemerkt, ui, jetzt ist unsere Welt gerade andere und wir müssen jetzt mit dem umgehen. Und ich glaube, dort haben viele auch Organisationen gemerkt, wir müssen uns andere Fähigkeiten antrainieren, um auf die Unsicherheit oder das nicht Voraussehbare zu reagieren.
Vielleicht nur ergänzend. Ich glaube, es gibt zwei so Themen, wo ich denke, rechte Fallen können sein. Das eine ist die Haltung, dass man Technologie immer auch implementieren und umsetzen muss. Also zum Beispiel, wenn du ein Team hast, das nicht kann mit einem neuen Programm umgehen kann, und du tust das nachher als Standard implementieren, weil dir versprochen worden ist, dass das zu grossen Effizienzgewinn führt, dann führt das wahrscheinlich genau zum Gegenteil. Also wenn deine MitarbeiterInnen nicht wissen, wie man zum Beispiel Slack braucht, und du brauchst Slack als Infrastruktur, aber am Schluss läuft immer noch die Hälfte über WhatsApp, was du eigentlich genau vermeiden willst, dann führt das eigentlich genau zum Gegenteil. Und ich glaube, dort hinterfragen, in was für ein Ökosystem gebe ich eine Technologie rein und was ist der Workflow, den ich haben will, wie arbeiten auch meine MitarbeiterInnen, das ist eigentlich das, was man sich fragen muss. Und in unseren so Beratungs- oder Workshop-Formaten, die wir mit Firmen machen, sagen wir eigentlich immer, Technologie kommt als Letztes. Oder du kommst zuerst rein und überlegst dir, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir zusammenarbeiten, was sind unsere Ziele und dann am Schluss, was gibt es für Technologien und nicht, wie müssen meine MitarbeiterInnen sich an einer Technologie anpassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss auch nicht digitalisieren. Also ich finde es immer so lustig, wenn in der Schweiz wird eigentlich immer nur die Verwaltung digitalisiert. Aber ich meine, für mich als so junge, sehr digital affine Person ist es easy, wenn es keinen Schalter gibt, für ganz viele andere nicht. Aber es wird nie zum Beispiel darüber geredet, so, wie können wir Demokratie digitalisieren, also können wir echt vielleicht einen Gesetzgebungsprozess inklusiver machen, durch den Fakt, dass man vielleicht kann auch als Bürgerin an dem teilnehmen. Und dort sieht man so, was eigentlich für Verständnisse sind von Digitalisierung und wo man dann sagt, ja, das müssen wir jetzt digitalisieren und welche Workflows. Ich glaube, das ist das eine, das recht in die Hose kann. Und das zweite ist auch, ich glaube, so wie man in Firmen über die Zukunft nachdenkt, ist halt oft, man hoppt von Quartal zu Quartal zu Quartal. Vielleicht von Amtszeit oder wenn man im Politischen denkt. Und ich meine, wenn du die Zukunft so in kleinen Teilen anschaust, dann vergisst du manchmal das grosse Ganze oder sehr oft. Und es incentiviert halt auch zum kurzfristigen Gewinn über langfristige Veränderungen setzen. Und das merken wir extrem fest oder bei wieder irgendwie Klima, Wohnen etc. all diesen grossen Themen merkt man das mega fest. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ein kleiner Shift könnte, sollte passieren.
Ein Ort, wo wir die Zukunft als grosses Ganzes angeschaut haben, war am 1. Oktober. Dort haben wir Premiere gefeiert von unserer Kooperation vom Event «No Future – Spiel mit der Zukunft» hier bei uns im Zollhaus. Ich selber war dabei gewesen, im Publikum und ich habe es mega einen inspirierenden Abend gefunden. Es ist ja eine Kooperation zwischen euch im Dezentrum und unserem Bereich Impro4Life. Und ihr habt uns Publikum mitgenommen ins Jahr 2050. Und der Niki, der Christian und Yara haben dann mögliche Zukunftsszenarien gespielt, Ihr habt dann auch mit und durch die angewandte Improvisation auch das Publikum zum Austausch eingeladen. Wir haben miteinander diskutiert. Sarah, wie ist es zu dieser Kooperation gekommen und was ist so die Idee dahinter?
Ja, es ist für mich so ein sehr persönlicher Zugang. Ich habe vor 2-3 Jahren angefangen, selber Impro zu machen. Und gleichzeitig habe ich beim Dezentrum angefangen zu arbeiten oder auch vorher schon mich ein bisschen mehr mit dem Zukunftsdenken anfangen auseinandersetzen. Und ich habe relativ schnell so das Gefühl entwickelt, ui, da passt etwas zusammen. Gerade weil die Improvisation mich einerseits extrem herausgefordert hat und gleichzeitig aber mir immer wieder so das Gefühl gegeben hat von, ich habe angefangen, anders nachzudenken. Ich kann innerhalb von dem Spielen auf andere Menschen reagieren, wo ich aber nicht weiss, was sie machen. Und ich bin dann irgendwann nach meinem Impro-Kurs mal auf den Niki zugegangen mit dem Thema von, hey, ich finde das Thema über Zukunft nachdenken und Improvisation, das zusammenzubringen, fände ich spannend. Und er hat dann das auch interessant gefunden. Dann haben wir angefangen, so ein bisschen uns überlegen, wie wir das machen können und sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass es irgendwie schön wäre, eine Art Event zu machen, wo man die Zuschauenden oder das Publikum kann mitnehmen auf die Reise in die Zukunft, um auch so ein bisschen vermitteln, dass Zukunft ein gestaltbarer Raum ist. Und ich habe allgemein so ein das Gefühl, dass wir das so ein bisschen verlernt haben, so über, auch in der Gesellschaft, über gemeinsam uns über Zukunft zu unterhalten, weil viel, ich glaube auch eher so ein bisschen Zukunftsangst entwickelt haben. Medial wird uns das so vermittelt. Und dann ist für mich so das Zusammenbringen vom über Zukunft nachdenken und die Improvisation, wo ja auch sehr oft einen humorvollen Zugang hat, habe ich gefunden, das wäre eine schöne Kooperation. Und dann ist das so zustande gekommen. Also wirklich mega schön hat das geklappt. Mhm. Am 1. Oktober war dann die Premiere und ich habe das Gefühl gehabt, es hat irgendwie auch gut funktioniert. Eben, auch danke vielmals für dein Feedback. Ich glaube, die Leute haben wirklich Freude gehabt und wir haben, ich glaube, das Ziel erreicht, dass sie inspiriert heimgehen.
Ja, und was ich auch schön gefunden habe, dass ihr es abgebrochen habt am Schluss, so zu dem, hey, was kann ich als einzelner Mensch machen? Weil ich glaube, zum Teil entsteht es so ein Ohnmachtsgefühl, so, ich bin wie etwas ausgeliefert. Und dort hilft auch die Fähigkeit vom Futures Literacy auch.
Genau, also es ist ganz fest unser Ziel, dass wir wie am Schluss vom Abend auch wieder in die Gegenwart gehen. Das ist ja das, was Gini vorher gesagt hat, dass es uns eigentlich auch fest darum geht, okay, was sind die nächsten Schritte im Heute, die wir machen können, um in eine Zukunft zu gehen, wo man sich ja immer, also auch wenn man über verschiedene Szenarien redet und zusammen versucht, wünschenswerte Zukunft sich auszudenken, ist es ja immer so, dass eine wünschenswerte Zukunft vielleicht für dich und für mich auch nicht alles genau stimmt, aber wir haben zumindest mal eine gemeinsame Richtung. Und ich glaube, auch lernen, das auszuhalten, dass vielleicht der Schritt, den du im Heute machst, gar nicht unbedingt der gleiche ist wie ich, sondern dass man für sich selber bleibt, okay, wie, in welche Richtung könnte es gehen oder was ist jetzt etwas, was ich in die Hand nehmen kann. Also auch so ein bisschen das Gefühl von Handlungsfähigkeit überzukommen.
Du hast jetzt und ihr habt auch an dem Abend von wünschenswerten und nicht wünschenswerten Zukunft geredet. Mehr als von Dystopien und Utopien, die ich euch in der Einleitung gefragt habe. Warum?
Genau, also es ist eigentlich mega spannend, wenn wir uns den Begriff Utopie ideengeschichtlich anschauen, ist es eben einer, der gar nicht so klar gut ist. Also alle so Utopien, also zum Beispiel so die erste Utopie, die auch das Wort so ein bisschen begründet hat, ist von Thomas Morus gewesen. Und es sind dann immer so Gesellschaftsbilder, wo auf den ersten Blick denkt man so, ah ja, das ist perfekt. Und je weiter man anschaut, desto mehr merkt man so, vielleicht ist so etwas, wo mega allumfassend ist, wo mega stark vorgibt, wie man lebt. Wenn man genauer anschaut, dann eigentlich gar nicht mehr so gut, oder? Weil ich glaube so, was eine Utopie an sich hat, ist, es gibt sehr klar vor, was ist gut und was ist schlecht und was macht man und was macht man nicht. Und wenn man eigentlich die Realität von uns Menschen anschaut, die halt so unterschiedlich sind und auch so unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche und Wertvorstellungen haben, ist eigentlich so eine klare Utopie, wo sich an einer Form festhält, bricht sich mega oft in sich selber. Also ich meine, gerade wenn man sich vorstellt, oder so, gerade politische Theorie, oder ist natürlich Kommunismus ist die Utopie von der einen und wirklich die Dystopie von der anderen, genau das Gleiche mit allen so grossen Gesellschaftsbildern. Und darum ist eben eigentlich die Utopie und auch die Dystopie sind zwei so Scheinbilder, wo man immer wieder so versucht zu projizieren, aber wo eigentlich gar nicht so umsetzbar sind. Und ich meine, wenn wir jetzt im Kontext von Experiment, sei das wir, wo wir als zielgesellschaftliche Organisationsexperiment machen, oder auch in Szenarioprozessen, also das ist eigentlich die Methode, die wir oftmals brauchen, mit anderen Organisationen arbeiten, dann bringt es ja nicht, wenn wir so ein bisschen die zwei Punkte ganz weit am Horizont uns so in Fokus nehmen, sondern es geht vielmehr um die wünschenswerten oder nicht so wünschenswerten Szenarien, weil die halt auch umsetzbarer sind. Also das ist ein Szenario, das könnte eintreffen. Und eine Utopie halt meistens nicht. Und gerade wenn man sich dann überlegt, was kann man machen, oder wir wollen etwas in die Gegenwart übersetzen, dann bringt es ja eigentlich nicht, sich so mega Gedanken zu machen um das, was eh nicht wirklich eintreffen kann. Und darum reden wir von diesen wünschenswerten Szenarien, gerade auch, weil die Auseinandersetzung von was ist überhaupt wünschenswert, die Ambivalenz vom Zukunftsbild in sich hineinträgt. Und ich meine, so im Alltag ist das ja schon bewusst, oder? Alles hat Vor- und Nachteile. Also wenn ich gut joggen kann, kann ich keinen Film schauen. Wenn ich jetzt irgendwie mit meiner Kollegin abmache, dann schaffe ich eine Stunde weniger. Und je nachdem ist es wie so, wollte ich das eine und das andere. Und das akzentuiert sich halt die Zukunftsbilder noch viel mehr. Also eine Entscheidung bedeutet immer Vor- und Nachteile. Und die wünschenswerten und nicht wünschenswerten Szenarien, die können halt wirklich so in die Ambivalenzen hineingehen und tun durch das auch so eine Diskussion darüber, was wollen wir überhaupt beführen.
Ja, das haben wir dem Abend auch sehr schön gesehen. Wir sind ja zum Beispiel ins Bild von einer Schule im 2050, wo dann wir als Publikum auch können sagen, hey, was ist jetzt noch wünschenswert und was nicht. Wir haben ja dort auch noch einen Grafikrecorderin dabei gehabt, Silvi Müller. Inwiefern hilft uns das Visuelle auch beim Futures Literacy?
Ja, ich glaube, wir Menschen sind uns sehr gewöhnt oder sind gut drin, Bilder zu interpretieren. Wir haben Silvi angefragt, ob sie das machen will, auch ein bisschen zum irgendwie den Abend festheben, weil halt Improvisation auch immer etwas sehr Flüchtiges ist. Und das Spannende ist ja, Silvi hat jetzt ein Zukunftsbild gemalt oder halt verschiedene Szenen. Und ich meine, wenn man zwei weitere Personen gefragt hat, um gleichzeitig auch ein Graphic Recording zu machen, wären wahrscheinlich ganz andere Bilder rausgekommen. Ich glaube, die Visualisierung kann uns extrem helfen, wieder etwas einzuordnen oder etwas nicht zu vergessen. Und gleichzeitig ist es auch einfach nur eine Momentaufnahme. Was wir aber jetzt für diesen Abend sehr schön finden, einfach, dass man so eine Art Artefakt noch hat, etwas, das bleibt, etwas, das festgehalten ist. Und ja, es ist jetzt auch sehr spannend beim zweiten Abend, was dann für ein Bild entsteht und dass man die dann irgendwie auch nebeneinander stellen kann oder dass man am zweiten Abend das vom ersten nochmal anschauen kann. Darum ja, sind wir sehr glücklich, dass Silvi das sich bereit erklärt hat, das zu machen. Mhm.
Ja, sie hat ja quasi eben Future Literacy visuell dargestellt, wir mit der angewandten Improvisation. Wie könnt ihr euch vorstellen, dass auch dort die angewandte Improvisation Firmen hilft, bei der Fähigkeit, ja, Zukunft denken und gestalten?
Ich glaube, wir versuchen immer wieder auch neue Methoden zu finden, um mit Organisationen und Firmen über die Zukunft nachzudenken. Wir arbeiten zum Beispiel oft mit so spekulativen Artefakten oder spekulativen Objekten, wo man versucht, in einem Prozess, in einem so Szenarioprozess, in einem Objekt aus der Zukunft zu kreieren. Und dort hat sich zum Beispiel gezeigt, dass wenn Teams oder Gruppen anfangen, so Objekte zu kreieren, in dem Workshop-Prozess inne, dass Improvisation extrem hilft, um die Objekte lebbar zu machen. Das haben wir jetzt wirklich schon ein paar Mal ausprobiert und es ist sehr eindrücklich, wie die Objekte dann so zum Leben erweckt werden, die Zukunftsobjekte, die dann nachher ganz andere Diskussion zulässt, darüber, wie die Zukunft sich anfühlen können, weil sie es wirklich dürfen spielen. Und also es ist spannend, sehr oft haben die Leute auch so ein bisschen Widerstand zuerst, aber nachher im Feedback kommt immer, das Impro ist eigentlich das Lässigste gewesen und es hat extrem viele Räume nochmal geöffnet. Und ich glaube wirklich, in dem Prozess, wie wir, wo wir auch schon anwenden, mit der, es gibt so eine Szenariotechnik, gibt es ganz viele Momente, wo man wie nochmal aufmachen kann oder etwas weiterdenken, etwas spürbar, erlebbar machen, wo angewandte Improvisation extrem hilfreich ist.
Mhm. Ja, Sarah, du wirst ja selber jetzt den Sonntag da auf der Bühne stehen, im Zollhaus. Ihr habt die Werkschau vom Bühnenkurs, wo du gerade aktuell dabei bist. Jetzt so aus deiner Impro-Erfahrung her, die du gemacht hast, was würdest du sagen, wie hilft die Haltung dort sonst auch für Futures Literacy?
Ich glaube, das ist wirklich ganz fest, also ich hoffe, der Podcast kommt raus, nachdem wir Joe gehen, damit die Hanni nicht mehr kommt.
Am Sonntag, um 6:30?
Ich sage nicht.
Irgendwann Sonntagabend.
Genau. Ich glaube, es ist ganz fest das Gefühl, das ich vorher versucht habe zu beschreiben, wieso das ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, zusammen mit dem Niki das Thema angehen. Ich glaube, wenn nicht Improvisation, was hilft uns in einer Zeit von der Unsicherheit oder von sich schnell verändernden Gegebenheiten damit umzugehen? Und ich glaube, abgesehen davon, dass Improvisation oder das Improvisieren mit anderen Menschen zum Teil, die man auch gar nicht so gut kennt, dass einem das irgendwie persönlich, glaube ich, flexibler macht oder es natürlich auch einfach extrem Spass macht, glaube ich wirklich, dass es eine unglaublich wichtige Kompetenz ist, die wir brauchen können, nämlich auf Reagieren auf Sachen, wo wir nicht wissen, was passiert, einerseits, und andererseits auch gut zuhören, andere wahrzunehmen, Geschenke annehmen, wo man ja immer so schön sagt in der Improvisation, dass das, was passiert, dass das eigentlich immer ein Geschenk kann sein, um auch wieder darauf zu reagieren. Und ich glaube, ja, von dem habe ich extrem viel mitgenommen und freue mich irgendwie auch weiterhin, ja, dort irgendwie den Weg zu gehen. Für mich persönlich, aber auch für meinen Glauben daran, dass wir irgendwie alle miteinander die Zukunft können gestalten können.
Mhm. Schön. Und ja, ist ja auch so das Handeln im Nichtwissen. Und dort, ja, Gini, du hast vorher auch geredet von, immer referiert auf die Vergangenheit, nimm das in die Zukunft. Was sind denn so aktuelle Zukunftsbilder, die dominieren?
Also es sind vor allem technologielastige Zukunftsbilder, die wir im Moment in der Gesellschaft halt mega stark leben. Und das sieht man zum Beispiel auch, wenn man schaut, oder jetzt sind ja gerade die Nobelpreise rausgekommen. Und ich glaube, der Nobelpreis in Chemie war es, wo eine Gruppe von Forscherinnen den Preis gewonnen hat, weil sie einen Stoff entwickelt haben, der so feinmaschig ist, dass er wie aus verschiedenen anderen Stoffen kann Schmutz rausfiltern kann. Also sei das aus der Luft, aus dem Wasser oder Chemikalien. Und ich meine, wenn wir uns das vor Augen führen, was es eigentlich ist, ist, durch so etwas hinterfragt man nicht, okay, wie viel Chemie lassen wir dann in die Flüsse rein? Sondern es tut eigentlich auch den Status quo am Leben halten, indem man sagt, ja gut, wir können es ja dann wieder rausfiltern. Und ich meine, auf der einen Seite müssen wir auch ehrlich sein, dass wir, wenn wir nicht den Schaden, den wir schon gemacht haben, versuchen aufzuputzen oder zu minimieren, dann ist es nicht gut. Also ich meine, es kann natürlich auch für das angewendet werden. Aber gleichzeitig ist schon ein bisschen das Zukunftsbild so, ja, es kann so weitergehen wie bisher, weil wir haben ja die Staubsauger, die das CO2 raussaugen, oder wir haben ja eben die neuen Stoffe, die das Wasser filtern. Und ich meine, oder das tut aber eigentlich nicht hinterfragen, so, wie leben wir denn auf dem Planet und wie sind denn unsere Wirtschaftsweise und wie gehen wir um mit unseren Ressourcen. Und ich glaube, das ist so ganz fest unser Verständnis von Technologie und auch von, wie eine gute Zukunft aussieht. Und es ist, glaube ich, schon noch mega fest so, dass eine gute Zukunft ist eigentlich die Vergangenheit. Und das sehen wir eben gerade auch im Aufkommen von rechten Politikern, also rechtsradikalen, sage ich mal. Ich meine, es ist nicht guten alten demokratischen Konservativen, die vermisst man ja schon, wenn man jetzt irgendwie so Trump und so anschaut. Ich meine, dort siehst du auch, oder die Vergangenheit in Zukunft. Du willst ein Haus, eine Frau, zwei Kinder, ein Labrador und auch einen Job, oder, wo du kannst eine Familie damit ernähren. Und man ist halt blind gegenüber, dass das Zukunftsbild eigentlich oder die Lebensweise uns kurz vor dem Klimakollaps gebracht hat und die Hälfte der Weltbevölkerung oder mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung eigentlich immer den Kürzeren gezogen hat. Und dort sieht man eigentlich immer wieder die Bilder, wo man eigentlich denkt, okay, der Status quo wird einfach, will einfach am Leben behalten werden, obwohl wir eigentlich wissen, dass es eigentlich nicht so kann weitergehen, genau auf diese Art. Und darum denke ich eben, also habe ich auch so Utopie gesagt, auch wenn eigentlich all Science eher in Richtung Dystopie zeigt, weil ich eben ganz fest glaube, dass es ein Bild gibt von einer wünschenswerten Gesellschaft außerhalb von dieser Art zu wirtschaften. Und auch eine, die irgendwo zwischen ihnen ist oder an einem ganz anderen Ort. Und ich denke, oder die Auseinandersetzung und auch mal über den Tellerrand raus können denken, das ist halt eigentlich ganz wichtig. Und ich habe vorher vielleicht noch etwas ergänzen, gerade auch, weil es ja wichtig ist, oder wir reden jetzt immer über Imagination und vielleicht die eine oder andere Hörerin denkt so, ja, aber also wir können ja jetzt auch nicht irgendwie ein Rad neu erfinden. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man eben immer wieder den kreativen Moment vom Improvisieren, vom Imaginieren wieder zurück in die Gegenwart holt. Also man startet vom Jetzt, man setzt sich mit der Gegenwart auseinander, man schaut die Statistiken an, man studiert sie, aber man bleibt eben nicht dort stecken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es eigentlich immer das Wechselspiel ist. Man macht wieder auf und man holt wieder die Gegenwart. Und das ist eigentlich die Fähigkeit, wo man macht auf, man holt wieder zurück, man macht auf, man holt zurück. Und eben genau nicht das völlig weg von allen materiellen Realitäten, sondern eben wirklich das Wechselspiel, um auch zu sagen, okay, was können wir denn verändern? Und das macht einem eben dann wirklich handlungsfähig in der Gegenwart.
Mhm. Ich möchte noch auf das zurückgehen, was ich euch gefragt habe, KI als Partnerin oder als Gegnerin, hat ich so ein bisschen Bredouille reingebracht. Gini, du hast dort gesagt, als Partnerin, aber nicht unter dem Verständnis, das man jetzt hat. Führe ich das bitte aus?
Also mega lang ist eigentlich eins der Haupt-Talking Points vom Dezentrum gewesen, hey, Technologie ist politisch. Inzwischen versteht man das ein bisschen besser. Also gerade wenn man schaut, was halt im Silicon Valley passiert, wo eigentlich sehr also das Wertesystem der Besitzer von diesen Systemen mega offensichtlich sind, also indem man sagt, man tut den Content nicht mehr moderieren oder man lässt einfach auch, also eben, ich meine, Grok, das ist ja das KI-System von Elon Musk. Ich meine, dort kannst du inzwischen jetzt eigentlich keine Content-Moderationen mehr, von was du kannst fordern. Also du kannst auch Kinderpornografie oder so etwas machen lassen. Und ich meine, das ist schon problematic, oder? Und ich glaube, das ist so, wie mega lange haben wir versucht, klarzumachen, okay, Technologie ist politisch. Und das bedeutet aber auch, oder, dass nicht Technologie gleich Technologie ist. Und das müssen wir auch sehen bei KI. Also es kommt extrem darauf an, von was wir reden. Also ich meine, es gibt algorithmische Systeme, die helfen, um eben zum Beispiel Krebszellen zu identifizieren. Und das ist natürlich eine Datenmenge, wo so ein maschinelles Learning viel mehr kann verarbeiten kann als jetzt ein Doktor oder eine Ärztin. Und dort ist zum Beispiel oder irgendwie wünschenswert oder spannend oder es hilft uns, unsere Perspektive zu öffnen. Und dann gibt es halt ganz viele andere Anwendungen, wo wenn jetzt dein Mail einfach schneller geschrieben wird und du am Schluss ersetzt wirst. Und ich meine, das macht eigentlich unsere Handlungsfähigkeit kleiner. Und ich glaube, ganz viel, also wir müssen einfach einsehen, dass KI von den gängigen Technologieplattformen wird einfach dafür eingesetzt, um Effizienzgewinn in grossen Anführungs- und Schlusszeichen zu produzieren. Und es gibt aber auch ganz viele Möglichkeiten zum KI-Wenden, um wirklich auch zu sagen, okay, wir haben ein Tool, das uns wirklich hilft, nochmal ganz andere Sachen zu verstehen, wie wir mit unseren Brains können verstehen. Zum Beispiel auch ganz spannende Anwendung von künstlicher Intelligenz sind auch so das Überwachen von Herdenbewegungen von Tieren. Und man kann zum Beispiel, wenn man wie Schafsherden monitort mit KI, ist das eigentlich der genaueste Seismograph, den es gibt, weil halt Tiere spüren, oder? So, da kommt das Erdbeben, wo wir verstehen das viel weniger, oder? Nicht mehr, ich weiss ja auch nicht. Und ich meine, zum Beispiel dort sieht man auch, dass es eigentlich mega Potenzial gibt, um unsere Perspektive auch zu öffnen.
Mhm. Hast du vielleicht dort noch ein konkretes Beispiel auch für eine Firma? Jemand aus der Pharmabranche?
Also ich meine, in Pharma habe ich das Gefühl, ist wirklich auch etwas, was mega, mega viel Potenzial gibt, gerade in der Forschung. Also weil, das ist auch so die Proteinfaltung. Ich weiß nicht genau, aber das braucht man für neue Medikamente. Und das ist anscheinend auch sehr anspruchsvoll, das zu machen. Und KI hat dort zum Beispiel extrem viele neue Proteinfaltungen können durchdenken im Bruchteil von einer Zeit und darum mega fest an der Forschung helfen. Ich meine, ich bin auch ein bisschen kritisch gegenüber so, was ist wirklich der Mehrwert von diesen Large Language Models? Also ChatGPT und wo wir eigentlich kennen. Und es gibt dort auch schon also erste Forschung dazu, wo der versprochene Effizienzgewinn recht kritisch sieht. Also allen Firmenbesitzerinnen würde ich jetzt mal, bevor sie jemanden entlöhnt, mal anraten, sich dort ein bisschen die erste Forschung reinzudigen und eben nicht in die Werbeversprechungen von diesen Firmen reinzugehen.
Wir kommen langsam zum Abschluss. Und eigentlich genauso, wie es ja bei euch oder bei unserem Event auch war, möchte ich es noch runterbrechen. Für alle, die zuhören, was kann ich als einzelner Mensch dann machen, um ja Zukunftsliterator zu werden oder zu sein?
Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns unseren Ängsten vielleicht bewusst werden und auch unseren Ängsten vielleicht über die Zukunft nachzudenken. Und ich glaube, etwas, was helfen kann gegen diese Angst, ist, indem man sich damit auseinandersetzt, vielleicht auch mit anderen damit auseinandersetzt und sich das irgendwie bewusst wird, dass wir gemeinsam als Gesellschaft dafür mitverantwortlich sind, um die Zukunft zu gestalten und dass es eben ganz viele verschiedene mögliche Zukunft gibt. Und ich glaube, der Muskel zu trainieren, ob es jetzt mit Improvisation ist oder ganz anderen Herangehensweisen. Ich glaube, das ist ein Schritt, wo wir machen können, uns irgendwie bewusst damit auseinandersetzen, dass die Zukunft oder das Zukunftsbild ein Gemeinschaftswerk ist. Und dass wir, indem wir uns damit auseinandersetzen, die anderen zusammen, was wir wünschenswert finden, dass das uns kann handlungsfähig machen in der Gegenwart. Und dann wirklich halt die Schritte auch gehen, kritisch bleiben und irgendwie auch mit einer gewissen Empathiefähigkeit oder auch Lust mit anderen Menschen, und das kann ganz im Kleinen sein, über die Zukunft nachzudenken.
Danke. Gini, hast du eine Ergänzung?
Was man eigentlich mit Futures Literacy ja verstärken will, ist auch die Resilienz und Handlungsfähigkeit. Also genau, oder Futures Literacy ist auch irgend so ein Begriff von irgendwie der UNO und wenn wir uns aber bewusst werden, was es eigentlich kann bringen, ist eben genau das sehr dominante Gefühl von der Ohnmacht. Also ich meine, es ist quasi unser Daily Bread und ich glaube, ich rede für uns beide, dass wir eigentlich auch einfach am liebsten wieder die Ohren zumachen von den News. Und ich glaube, was es uns kann bringen, uns auf diese Art mit der Zukunft auseinandersetzen, es kann unsere Ohnmacht auch lindern. Und zwar gar nicht, weil wir unbedingt jetzt eine Utopie können versprechen können, sondern weil wir unsere Resilienz können fördern können, dass auch wenn etwas Schlimmes eintritt, dass wir uns auch auf das vorbereitet haben. Und auch wenn ich an wünschenswerte Zukunft denke, weiss ich, dass auch viel nicht wünschenswert wird sein, was auf uns zukommt. Und was wichtig ist in diesem Moment, ist, dass man wie nicht in die Ohnmacht hineingeht, weil dann wird, glaube ich, ganz viel Schlimmeres passieren, sondern dass man resilient kann bleiben und durch das auch kann zusammenarbeiten und wieso das Beste aus einer nicht idealen Situation machen.
Hey, vielen Dank euch beiden für das ja, mega spannende Gespräch. Ich nehme viel mit. Ich werde mehr mit anderen versuchen, über wünschenswerte Zukunft zu reden. Also sehr das Bild von dieser Wechselwirkung von hey, Zukunft denken, aber das immer wieder auch Gegenwart zurücknehmen. So, ich habe mir das wie so ein Herzmuskel vorgestellt, dass man so rausgeht und wieder zusammen. Und ja, wenn jetzt Zuhörerinnen, Zuhörer denken, hey, sie würden gerne auch mit dem Dezentrum zusammenarbeiten, was bietet ihr an? Was für Workshops gibt es zum Beispiel?
Also als Einzelperson kann man auch Mitglied werden aus dem Verein. Das Dezentrum ist nämlich, also die GmbH, wo wir angestellt sind, gehört an einen gemeinnützigen Verein. Und dort freuen wir uns immer selber neue Mitglieder. Und dort kann man auch, also man macht immer wieder Events miteinander. Wir haben zum Beispiel auch einen Stammtisch. Manchmal gibt es auch Workshop-Formate. Aber wir sind uns dort auch noch recht am Finden. Also dort kann man die Zukunft auch noch mitgestalten. Und für Firmen oder Organisationen machen wir eigentlich oft so Szenarioprozess, wo man eben genau die Öffnung vom Ist-Zustand in unterschiedliche Zukunftsszenarien begleitet. Und das Ganze tun wir immer öfters, auch noch abschliessen mit also spekulativen Artefakten, also so einer Materialisierung von so einer Zukunft. Und also das Ganze kann, der Prozess, gibt es wie unterschiedliche Formate, zum einen Workshops, wir machen aber auch White Papers oder sonstige Strategiebegleitungen, falls das ja, falls eine Firma zulässt, die jetzt mega curious ist.
Ja, ich habe vielleicht auch für die Vorstellung noch eine Ergänzung. Und wir machen viel auch solche grösser angelegte Experimente. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, das heisst EVA, Experimente zur Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Und dort geht es darum, sich eine Zukunft vorzustellen, wo wir in der Schweiz, jetzt spezifisch auf die Schweiz, ein bisschen weniger würden arbeiten. Was würde das bedeuten aus ökologischer Perspektive, aus soziale und allgemeingesellschaftliche Perspektive oder auch ökonomische Perspektive, was würde das bedeuten. Und einfach, weil das jetzt gerade im Moment so ein bisschen aktuell ist, dort sind wir im Moment auf der Suche nach Organisationen, die Lust haben, bei so einem Experiment mitzumachen. Es geht jetzt um die sogenannte bedingungsvolle Erwerbsarbeitszeitreduktion. Was bedeutet, dass Organisationen ihren Mitarbeitenden oder einem bestimmten Team eigentlich Zeit zur Verfügung stellen, um sich gesellschaftlich oder gemeinnützig zu engagieren. Und das ist jetzt also das erste Argument. Also das wäre so etwas Konkretes. Wir machen immer wieder so, oder haben immer wieder so Projekte, wo wir natürlich mit Organisationen zusammenarbeiten und sie auch in dem Sinn motivieren wollen, um an so Experiment teilzunehmen.
Super, ja, ich würde euch den Link oder alle Links dazu in den Shownotes auch rein tun. Genauso wie der Link auch zu unserem zweiten No Future Spiel mit der Zukunft Event. Der ist nämlich am 5. November um 7:30 bei uns im Theater im Zollhaus. Und ja, wir würden uns mega freuen, wenn ihr dort kommt. Und dann könnt ihr auch noch nach dem Event auch noch mit der Sarah und der Genie live reden. Und vielleicht habt ihr auch Gedanken jetzt auch so vom Zuhören bei dem Podcast, wo ihr dann ja noch möchtet mit ihnen teilen und auch das Feedback geben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch bei uns meldet, wenn ihr arbeiten mit der angewandten Improvisation, um genau so die Resilienz, die Handlungsfähigkeit, die Flexibilität zu stärken. An dieser Stelle ein grosses Danke an Sarah und an Gini. Schön, sind ihr da gewesen und ja, habt uns das ja nicht einfach greifende Thema von Futures Literacy so sehr anschaulich oder anhörlich da näher gebracht und auch so, dass, hey ja, es klingt jetzt so ein bisschen, lass uns zusammen Zukunft gestalten oder zumindest optimistischer in die Zukunft schauen.
Danke vielmals für die Einladung. Sehr spannend war das Gespräch mit dir.
Ja, danke vielmals, Corinne.
Damit danke auch euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.